Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Deutschland gelten seit heute verschärfte Corona-Bestimmungen. Bürgerinnen und Bürger müssen Kontakte und Aktivitäten deutlich einschränken. Kitas, Schulen, Kirchen und der Einzelhandel sind von den Maßnahmen, die zunächst bis Ende November gelten, ausgenommen. Privattreffen dürfen sich in den meisten Bundesländern nur noch Angehörige von zwei Haushalten. Die Gastronomie darf nur liefern oder Speisen zur Abholung anbieten. Touristische Übernachtungen sind im ganzen Land verboten. Untersagt sind auch Kultur- und andere Veranstaltungen. Gleiches gilt für Freizeit- und Amateursport.
Wie hier in Stuttgart blieben heute trotz milder Temperaturen in vielen Städten Stühle leer. Und so wird es vermutlich auch in den nächsten 4 Wochen sein. Die neuen Einschränkungen betreffen unter anderem Gaststätten und Restaurants. Dort dürfen nun keine Gäste mehr bedient werden. Straßenverkauf ist, wie schon im Frühjahr, erlaubt. Fitnessstudios müssen schließen. Hotels im ganzen Land können Geschäftsreisende beherbergen, dürfen aber keine Touristen aufnehmen. Reaktionen.
Eigentlich schade, weil die Gastronomie leidet wieder sehr stark und natürlich auch Arbeitsplätze.
Wissen Sie, wir sind Nachkriegskinder. Wir wissen, wie man mit solchen Situationen umgeht.
Ich habe irgendwie schon Angst wegen Corona, dass es irgendwie gar nicht mehr aufhört. Irgendwie was musste man machen.
So wenige Kontakte wie möglich, das ist das Ziel. Schulen und Kitas sollen geöffnet bleiben. Dafür müssen Freizeit- und Kultureinrichtungen schließen. Das finden nicht alle gut. 35 Rathauschefs aus Baden-Württemberg haben sich in einem Brief an den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gewandt, darunter auch der Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd.
Es kann ja nicht sein, dass die Innenstädte weiter verarmen, dass die Innenstädte entzählt werden und solche Lockdowns dazu beitragen. Deshalb keine pauschalen Verbote, sondern ein gezieltes Vorgehen und ein Strategiewechsel.
Die Landesregierung in Stuttgart verteidigt die Strategie. Und die Polizei, wie hier in Ravensburg, kontrolliert, ob die Maßnahmen eingehalten werden.
Kanzlerin Merkel hat die Menschen in Deutschland zur Einhaltung der Corona-Regeln aufgerufen. Jede und jeder habe es in der Hand, diesen November zu einem gemeinsamen Erfolg zu machen und die Ausbreitung des Virus zu bremsen, sagte Merkel in Berlin. Eine Rückkehr zur Normalität der Vor-Corona-Zeit aber werde es absehbar nicht geben. Das Robert-Koch-Institut meldete 12.097 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Montag sind die Zahlen wegen verzögerter Meldeketten oft niedriger. Der Vergleich mit Montag vor einer Woche zeigt aber einen deutlichen Anstieg.
Der erste Tag der Kontaktbeschränkungen beginnt für die Bundesregierung mit einer Arbeitssitzung des sogenannten Corona-Kabinetts. Maskenpflicht gilt auch beim Betreten des Kanzleramtes und während der dortigen Besprechungen. Im Anschluss in der Bundespressekonferenz erläutert die Kanzlerin die aus ihrer Sicht besonders problematische Phase der Pandemie.
Das heißt, dass anders als im Frühjahr uns schwierige Monate bevorstehen, weil bei niedrigeren Temperaturen dieses Virus auch anders und noch aggressiver reagiert.
Die Kanzlerin zeigt sich besorgt angesichts hoher Infektionswerte. Nur noch in wenigen Regionen liegt der Warnwert zwischen 35 und 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen. Neuinfektionen von mehr als 50 gelten schon als Obergrenze, um Kontakte noch nachverfolgen zu können. Doch in vielen Gebieten liegt diese Zahl deutlich über 100.
Das heißt, dass praktisch viele Menschen infiziert durch die Gegend laufen, ohne gewarnt worden zu sein, insbesondere die, die keine Symptome zeigen. Und das heißt, dass die sich wiederum daran andere anstecken.
Die Opposition begrüßt größtenteils die Kontaktbeschränkungen, vermisst aber eine Langzeitstrategie.
Wo sind die angekündigten Schnelltests, die schon vor der Sommerpause von Jens Spahn angekündigt waren? Wo ist ein Konzept für die Heime, dass es gerade in den Wintermonaten nicht die völlige Vereinsamung älterer Menschen gibt?
Wir können uns nicht als Politikerinnen und Politiker einzelne Branchen heraussuchen und diese schließen, ohne erklären zu können, warum beispielsweise Gastronomie und Kultureinrichtungen geschlossen werden.
Warum haben Sie jetzt die Restaurants geschlossen? Natürlich, weil man dort eng an einem Tisch sitzt, weil wir letztlich nicht überprüfen können, wie viele Hausstände sitzen an einem Tisch.
Die Zahl der Neuinfektionen zu senken sei nur möglich, wenn alle ihre Kontakte reduzierten. Deshalb bat die Kanzlerin alle Bürgerinnen und Bürger dabei mitzuhelfen.
Zur Entwicklung in der Corona-Pandemie, zu den getroffenen Maßnahmen, was sie mit den Menschen machen und was sie für die Existenzen vieler in unserem Land bedeuten, gibt es heute ein ARD-Extra nach dieser Tagesschau. Informationen finden Sie auch auf tagesschau.de. Nach rechtsextremen Vorfällen und dem unklaren Verbleib von Sprengstoff und Munition beim Bundeswehrkommando Spezialkräfte steht die Einheit schon länger in der Kritik. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ordnete im Sommer an, das KSK neu zu ordnen und drohte, die Einheit gegebenenfalls aufzulösen. Der Generalinspekteur der Bundeswehr Zorn legte heute der Ministerin und dem Bundestag einen Zwischenbericht über die Reform vor.
Neue Führungsstrukturen, ein erweitertes Auswahlverfahren, regelmäßige Personalrotation. Kernpunkte der Reform des Kommando Spezialkräfte. Vor 4 Monaten hatte das Verteidigungsministerium den Veränderungsprozess gestartet. Heute erhielt der Verteidigungsausschuss den Zwischenbericht. Die Ministerin meldet sich aus der Quarantäne.
Er macht deutlich, dass das, was ich die Mauer des Schweigens genannt habe, am Bröckeln ist. Dass wir auf Erkenntnisse über Vorgänge aus der Vergangenheit stoßen, die uns helfen, auch aufzuklären und die Strukturen für die Zukunft zu verbessern.
Zur Reform des KSK gehört auch eine Generalinventur von Munition und Sprengstoff. Die im Sommer ermittelten Fehlbestände seien größtenteils durch Zähl- und Buchungsfehler zu erklären, steht im Zwischenbericht. Die Linke ist skeptisch.
Bei einem Unterbestand von 48.000 Munitionsartikel, was eine gewaltige Summe ist, habe ich meine Zweifel, dass man sich da nur ein bisschen verrechnet hat. Ich habe schon den Eindruck, dass da systematisch Munitionsbestände gewissermaßen rausgeschimmelt worden sind aus dem KSK.
Die Gefahr des Rechtsextremismus in der Bundeswehr sei endlich erkannt, so die Grünen. Aber
am Ende des Tages muss es von den Menschen vor Ort auch gelebt werden. Und man sieht in dem Bericht, dass eine Reihe von Dingen angegangen wird. Ob das aber wirklich eine Veränderung erreicht, das kann man natürlich erst mit einer etwas längeren Zeitfrist beurteilen.
Aktuell führt der militärische Abschirmdienst 744 rechtsextremistische Verdachtsfälle in der Bundeswehr, davon rund 2 Dutzend beim KSK. So das Verteidigungsministerium heute auf Anfrage der Grünen.
Mit letzten Kundgebungen ist in den USA der Präsidentschaftswahlkampf in den Endspurt gegangen. Amtsinhaber Trump und sein Herausforderer Biden wollen bei Auftritten in mehreren Bundesstaaten noch einmal ihre Unterstützer mobilisieren. Etwa 200 Millionen US-Amerikanerinnen und Amerikaner sind morgen zur Abstimmung gerufen. Sie wählen den künftigen Präsidenten aber nicht direkt, sondern entscheiden nur über die Zusammensetzung des Wahlkollegiums. Die Abstimmung steht dieses Mal ganz im Zeichen der Corona-Pandemie.
5 Auftritte in 4 stark umkämpften Staaten, große Zuschauermengen. So sieht Präsident Trumps Wahlkampffinale aus. In North Carolina warnt er einmal mehr vor einem Amerika unter Joe Biden. Wer für Biden stimmt, gibt den Globalisierern die Kontrolle, den Kommunisten, den Sozialisten, den reichen, liberalen Heuchlern, die euch zensieren und bestrafen wollen. Schon jetzt haben mehr als 95 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben. So viele wie noch nie vor einem Wahltag. Doch mancherorts, wie hier in Texas, versuchen Republikaner, bereits abgegebene Stimmen vor Gericht für ungültig erklären zu lassen. Bisher ohne Erfolg.
Hey, I'm Alicia Keys.
Die Demokraten setzen im Wahlkampfendspurt auch auf Prominenz wie die Sängerin Alicia Keys. Joe Biden tritt am Abend mit Lady Gaga auf. Zuvor sprach er in Ohio, kritisierte Versuche der Republikaner, den Wahlausgang schon jetzt in Misskredit zu bringen. Egal wie sehr Trump es versucht, niemand hält die Leute vom Wählen ab. Die Botschaft wird laut und deutlich sein: Pack ein und geh nach Hause.
It's time for Donald Trump to pack his bags and go home.
Für Diskussionen sorgt auch immer noch dieser Vorfall von Freitag. Trump-Unterstützer umzingeln einen Bus des Biden-Teams. Einschüchterung, sagen Demokraten. Patrioten, die nichts falsch gemacht haben, schreibt Trump. Mittlerweile ermittelt das FBI.
In Washington ist Stefan Niemann. Wer hat denn die besten Chancen, das Rennen ums Weiße Haus für sich zu entscheiden?
Joe Biden werden deutlich größere Chancen eingeräumt als Donald Trump, diese Wahl zu gewinnen. Der demokratische Herausforderer liegt in den landesweiten Umfragen klar vorne. Aber im US-Wahlsystem kommt es am Ende nicht darauf an, wer die meisten Wählerstimmen auf sich vereinigt, sondern Präsident wird nur, wem es gelingt, die Mehrheit des 538 Personen zählenden Wahlkollegiums zu gewinnen. Das wird in den Bundesstaaten je nach Bevölkerungsgröße entschieden. Und dort liegt Biden in den besonders umkämpften Swing States zwar auch vorne, aber mit unterschiedlich komfortablem Vorsprung. Deshalb geht der Wahlkampf bis zur letzten Minute weiter.
Trump hat ja wiederholt Zweifel am Wahlprozess, etwa der Briefwahl, geäußert. Wird er ein Ergebnis zu seinen Ungunsten anerkennen?
Nee, damit ist nicht zu rechnen. Im Gegenteil, aus dem Weißen Haus ist durchgesickert, dass der Präsident sich offenbar mit dem Gedanken trägt, am Wahlabend sich vorzeitig als Sieger zu erklären, bevor alle Stimmen ausgezählt sind. Trumps Kalkül, die Republikaner wählen eher persönlich im Wahllokal, die Demokraten eher per Briefwahl. Die Auszählung der Briefwahlstimmen wird länger dauern. Deswegen glaubt Trump, dass er zunächst wie der Sieger aussehen könnte. Und dann würde er eben, wenn das Blatt sich noch wende, zugunsten von Joe Biden, das mit Anwälten bekämpfen und dagegen gerichtet vorgehen.
Danke, Stefan Niemann nach Washington. Fast drei Tage nach dem schweren Erdbeben in der Ägäis haben Helfer im türkischen Izmir zwei Kinder aus den Trümmern gerettet, ein 14-jähriges und ein 3-jähriges Mädchen. Inzwischen zählen die Behörden mehr als 90 Tote. Noch immer suchen Helfer nach Überlebenden. Das Beben der Stärke 7 ereignete sich am Freitag. Das Epizentrum lag zwischen der griechischen Insel Samos und dem türkischen Festland.
Ein Glücksmoment in Izmir. Am Vormittag holen Rettungskräfte 65 Stunden nach dem Beben die 3-jährige Elif aus den Trümmern. Das Mädchen liegt jetzt im Krankenhaus und sei den Umständen entsprechend wohlauf, so die Behörden. Die Mutter und weitere 3 Geschwister wurden bereits vorgestern geborgen, der Bruder erlag jedoch inzwischen seinen Verletzungen. Der Feuerwehrmann, der Elefant, beschreibt den Moment. Ich habe Elif auf dem Rücken liegend gefunden und habe sie dann umarmt. Sie hat meinen Finger festgehalten und ich habe ihr Gesicht abgewischt. Auch wenn die Chance, Lebende zu finden, stündlich abnimmt, bemühen sich die Rettungskräfte weiterhin unermüdlich. Immer wieder legen sie sich auf die Überreste der wie Kartenhäuser zusammengefallenen Gebäude, um zu hören, ob aus dem Inneren Geräusche oder Stimmen nach außen dringen. Die Rettungskräfte haben so inzwischen mehr als 100 Verschüttete gefunden. Mehr als 90 Menschen sind gestorben, knapp 1000 wurden verletzt. Im betroffenen Stadtteil sind neben den eingestürzten Gebäuden zahlreiche weitere Häuser beschädigt. Seit Jahren gibt es in der Türkei eine Diskussion um mangelnde Bausubstanz. Am Nachmittag heißt es in türkischen Medien, 9 Personen, unter ihnen Bauunternehmer, seien im Zuge des Erdbebens festgenommen worden. Das Beben war vergangenen Freitag nicht nur in der Türkei zu spüren. Auch auf der griechischen Insel Samos wurden 2 Jugendliche von einer eingestürzten Mauer erschlagen.
Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach ist heute ein weiteres Urteil ergangen. Gegen den Angeklagten wurde eine Haftstrafe von 13 Jahren verhängt und Sicherungsverwahrung angeordnet. Das Landgericht Wiesbaden befand den 39-jährigen Familienvater des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs, des Besitzes sowie der Herstellung und bandenmäßigen Verbreitung kinderpornografischer Schriften für schuldig. Es ging um mehr als 290 Taten zwischen 2014 und 2019. In dem Missbrauchskomplex wird bundesweit ermittelt.
Ein Frachter mit 6 Atommüllbehältern aus der britischen Aufarbeitungsanlage Sellafield hat am Morgen das Zwischenziel Nordenham in Niedersachsen erreicht. Die Kastoren werden dort auf Eisenbahnwaggons verladen und auf radioaktive Strahlung überprüft. Das Umladen wird laut Polizei bis morgen dauern. Dann sollen die Atommüllbehälter mit der Bahn ins hessische Zwischenlager Biblis weitertransportiert werden. Atomkraftgegner haben Proteste entlang der Strecke angekündigt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 3. November.
Unter Tiefdruckeinfluss erwartet uns wechselhaftes, teilweise windiges und nicht mehr ganz so mildes Wetter. Heute Nacht verlagert sich ein Regengebiet aus dem Nordwesten und Westen über die Mitte in den Süden. Dahinter lockert es von Nordwesten wieder auf. Morgen regnet es vor allem in Baden-Württemberg und Bayern zeitweise, sonst teils Wolken, teils Sonne, die im Norden und Nordwesten auch länger scheint. Hier und da gibt's einzelne Schauer. Heute Nacht 10 bis 13 Grad, wo es aufklart, nur einstellige Werte. Im westlichen Bergland morgen teilweise unter 10 Grad, sonst immer noch recht mild für die Jahreszeit. Am Mittwoch kühler, dazu im Süden noch Regen, an der See kurze Schauer, sonst neben Wolken auch häufiger Sonnenschein und meist trocken. In den folgenden Tagen erwartet uns ruhiges und teilweise freundliches Hochdruckwetter.
Um 22.45 Uhr hat Karin Joska diese Tagesthemen. Gemischte Gefühle, Start in den Corona-November und gemischte Interessen, wie ausländische Geheimdienste die US-Wahl torpedieren.